herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Yes, bevor diese super inspirierende Podcast-Folge mit Helmut Jonen losgeht, zwei, drei Hinweise von mir. Nummer eins, vielen Dank auf das Feedback der letzten Solo-Folge zu dem Thema "Das Wort hätte ich gerne früher verstanden". Einer der wichtigsten Learnings meines Lebens, und das Feedback, was ihr gegeben habt, zeigt, ja, wie wichtig auch für euch dieser Blickwinkel mal war. Und deswegen an jeden, der diese Folge noch nicht gehört hat, unbedingt da mal reinhören. Titel: "Das Wort hätte ich gerne früher verstanden". Ansonsten der Hinweis, bitte folgt auch diesem Podcast hier bei Spotify oder bei Apple oder bei dem Anbieter, wo ihr ihn hört. Das ist ein super relevantes Nutzersignal für mich. Und dritter Hinweis, mein Buch "Du kannst dich nicht verkaufen" ist ja neben Spiegel-Bestseller, Manager-Magazin-Bestseller, Amazon-Bestseller, Bild-Bestseller, Handelsblatt-Bestseller und auch nun zu einem der erfolgreichsten Wirtschaftsbücher ausgezeichnet worden. Und das ehrt mich total. Und hier wünsche ich mir, weiter Speed drauf zu geben. Deswegen, wer das Buch noch nicht hat, unbedingt reinlesen. "Du kannst dich nicht verkaufen". Entgegen der Meinung vieler, die sofort abschalten und sagen, nee, verkaufen ist nichts für mich. Genau dann habe ich dieses Buch für dich geschrieben. Denn am Ende sage ich, wir alle verkaufen, und das täglich. Und wenn es nur unsere eigene Person, unseren eigenen Willen, unsere eigenen Wünsche sind, du solltest dich mit dem Thema beschäftigen. Und in dem Buch habe ich die wichtigsten Erkenntnisse für mich rausgeschrieben und zusammengefasst. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Helmut Jonen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts "Erfolg ist kein Zufall". Heute mit einem Wunschgast, den ihr wahrscheinlich alle schon aus meinem Podcast hier kennt, Helmut Jonen. Mit dem habe ich wahrscheinlich schon mehr als 10 Gespräche über die ganzen vielen Jahre jetzt gemacht oder sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht. Und Helmut ist absolutes Börsenvorbild. Der steht ein für kontinuierlich dranbleiben, auch an der Börse, was ja auch beim Thema Erfolg immer wieder eine ganz entscheidende Rolle eben spielt, dran zu bleiben, nicht immer ständig Strategien zu wechseln, trotz aller Widrigkeiten immer weiterzumachen. Und am Ende des Tages ist das ja auch Helmuts Erfolgsgeheimnis. Ich glaube, inzwischen seit weit mehr als 40 Jahren an der Börse eben aktiv. Über die Jahre hat er sich das so aufgebaut, dass er auch davon leben kann, ist frühzeitig in Rente gegangen und lebt heute mit seiner Frau von seinen Dividenden. Und ja, da habe ich immer wieder Nachrichten bekommen, mach doch jetzt nochmal eine Podcast-Folge mit Helmut. Uns interessiert seine Einschätzung, uns interessiert, was steht aktuell auf seiner Watchlist, uns interessiert, was hat er in Q1 gekauft, verkauft, mich interessiert, was ist seine aktuelle Einschätzung zum Thema China. Letztens war er bei Clinovel, seiner größten Position, auf einem Investorentreff. Das habe ich bei Instagram gesehen. Da interessiert mich auch mal, was gibt es Neues bei Clinovel? Ist er nach wie vor überzeugt oder hat er schon verkauft? Dann interessiert mich, wie er die Chancen am asiatischen Markt insgesamt derzeit sieht. Wie kann man dort aus seiner Sicht am besten investieren, Einzelaktien, ETFs, Fonds, die Nummer möchte ich heute mal mit ihm besprechen. Und dann ist ja über dem ganzen Investment China auch immer das große Fragezeichen eines Taiwan-Krieges. Da interessiert mich mal, weil immer die Aussage ist, naja, wenn dieser Krieg passiert, dann hat man nicht nur mit China-Aktien das Problem, sondern eben auch mit allen anderen, wie da seine Einschätzung zu ist. Und schauen wir mal hin, wo uns die eine Stunde hier treibt. Erstmal herzlich willkommen, Helmut Jonen.
Ja, hallo Maurice, vielen Dank für deine Einladung. Ja, und ich freue mich jetzt, Und du hast es ja schon anmoderiert. Das sind ja schon ein paar spannende Themen, die wir dann jetzt so in den nächsten 60 Minuten langsam abarbeiten wollen.
Wie immer habe ich spannend gemacht und dir, glaube ich, 10 Minuten vor Podcast die Fragen mal rübergehauen, damit du auch noch eine Challenge im Leben hast. Dafür dient
So,
eigentlich nur
ja.
dieser Podcast hier. Gut.
Aber Gott sei Dank bin ich ja immer gut dokumentiert. Insofern kann ich mich dann auch auf die kompliziertesten Fragen von dir irgendwie noch kurzfristig vorbereiten. Ja, also gerade wenn wir dann mal mit der ersten Frage anfangen, dann nenne ich sie dann auch gleich mal, weil die erste Frage, die du mir geschickt hast, ist eben ja so, was waren jetzt eigentlich deine Käufe und Verkäufe im ersten Quartal? Da bin ich dann froh, dass ich mir das doch alles irgendwie aufzeichne, weil ich weiß natürlich, ich habe im ersten Quartal Wertpapiere gekauft. Aber es ist eben so, wenn man dann, ich habe es in meinen Aufzeichnungen jetzt gesehen, ich habe also im ersten Quartal 15 Transaktionen gemacht an der Börse. Das waren alles Käufe, keine Verkäufe. Aber wenn man dann so spontan die Frage kriegt, was hast du denn die letzten 3 Monate gekauft, dann sage ich mal, ohne meine Aufzeichnung hätte ich vielleicht 3 oder 4 Käufe jetzt glatt vergessen. Ja, weil du hast dann vielleicht nicht alle 15 im Kopf. Nein, aber ich habe, das klingt viel, 15 Käufe im ersten Quartal, das waren eigentlich sehr moderate, bis auf einen einzigen Fall eigentlich auch alles nur Zukäufe. Also das heißt, dass man bereits existierende Positionen mal aufgestockt hat. Und das kann man ja auch mal mit kleineren Beträgen machen. Und ich habe im ersten Quartal eigentlich nur eine einzige Position in dem Depot neu eröffnet.
Welche war das?
Das war ein zusätzlicher Dividendenfonds dieser Van Eck Morningstar Developed Market Leaders, den ich bisher nicht im Depot hatte, der so über die letzten Jahre in so verschiedenen Rankings also immer einen Spitzenplatz belegte. Und der investiert halt in weltweit global in 100 Aktien, allerdings jetzt nicht ganz global, sondern eben nur gesagt, wie der Name schon sagt, Developed Markets. Also er investiert jetzt nicht in Emerging Markets, sondern in etablierten großen Märkten wie USA, Europa, Japan, Australien und so. Und da sucht er sich eben aus dem Universum der dort existierenden Dividendenaktien eben die seiner Meinung nach 100 aussichtsreichsten an. Und der Track-Rekord über die letzten 3 Jahre ist sehr passabel. Wobei 3 Jahre ist kurz, aber eben der Fonds ist noch nicht so alt in Deutschland. Aber er belegt eben, ich sag mal, einfach seitdem es ihn gibt, belegt er eigentlich in den Rankings immer einen Spitzenplatz.
Und welche Kosten hat dieser ETF?
Der ist etwas teurer als der FTSE All World, den ich ja auch im Depot habe. Der ist bei 0,29. Ich müsste jetzt wirklich mal glatt nachgucken, aber ich meine, der liegt irgendwo bei 0,4. Also er ist teurer. Ich müsste jetzt aber um die genaue Zahl, aber es ist ja, jede Fondsgesellschaft hat ja entsprechende Factsheets, die monatlich oder teilweise täglich aktualisiert werden. Und da sieht man ja auch diese Kostenquote. Er ist teurer, das hab ich eben gesehen, als ich eben, weil ich orientiere mich dann eben an diesem FTSE All World. Aber es gibt eben Dividendenfonds, die noch teurer sind als jetzt, sage ich mal, 0,4 oder 0,43 oder was dieser Fonds kostet. Also ich glaube, der teuerste Dividendenfonds, das ist der iShares von Emerging Markets. Ich glaube, der liegt sogar bei über 0,6.
Und jetzt weiß ich ja von dir, du hast ein Portfolio aus roundabout 100 Titeln. Wie kommt es dazu, dass du sagst, jetzt hole ich mir noch ein ETF mit rein, der auch wiederum diversifiziert in 100 führende Dividendentitel aus Industrieländern, so wie ich den verstehe?
Ja, ich sage mal, das ist bei einem Fonds wie bei einer Aktie. Wenn ich irgendwie etwas finde, was mir attraktiv erscheint, wo ich sage, da interessiert mich ein Investment, dann gucke ich mir das an. Und dann, also wie gesagt, im Moment sind es ja aktuell 104 Positionen in meinem Depot. Es waren letzte Woche sogar 105, weil es hatte ja einen Spin-off von 3M gegeben und die Aktie hatte ich dann ein paar Tage im Depot, hatte dann also 105 Positionen, habe aber dann eben diesen Spin-off-Wert dann eben ein paar Tage später, 2, 3 Tage später doch verkauft. Ja, also es sind jetzt aktuell 104 Positionen und Wenn ich eben interessante Dinge finde, dann ist es vielleicht eines Tages 105, vielleicht eines Tages 107 oder auch irgendwann 110 Positionen. Weil bei mir ist es ja so, bei mir hapert es ja eben einfach seit Jahrzehnten mit den Verkäufen, dass ich also ganz selten mal was verkaufe.
Wie auch in Q1.
Ja, also in Q1 habe ich also Verkäufe sozusagen zero. Das
Ja.
hättest du nicht auch fragen können. Die Frage hätte ich dir auch ohne meine Aufzeichnungen beantworten können.
Und vielleicht da auch mal die Frage, jetzt hatten wir ja auch wieder Q1, Dinge wie Nvidia, ne, die ja, glaube ich, in den letzten 12 Monaten brutal gestiegen ist, die Aktie. Wann nimmst denn du mal sozusagen ein paar Chips vom Tisch auch? Zum Beispiel in so einem Fall wie Nvidia würdest du jetzt verkaufen?
Also ich würde zumindest dann größere Teile, das ist ja so, wenn du ein oder zwei Positionen in deinem Depot hast, die jetzt, sage ich mal, so außergewöhnlich gut laufen, ja, also eigentlich ja besser als der gesamte Rest der Welt laufen, dann bedeutet das ja auch, wenn du so eine Position im Depot hast, dass die eben von der Gewichtung her immer größer wird. Und dann würde ich aus Risikogesichtsgründen dann eben zumindest solche Positionen wieder auf die ganz normale Gewichtung zurückstutzen. Ja, also das würde ich sogar teilweise machen, wenn die Bewertungen noch nicht mal so astronomisch hoch sind, weil das Risiko erhöht sich halt einfach, wenn du langsam, ich sag mal, aufgrund der Performance das ein oder andere Klumpenrisiko in deinem Depot aufbaust. Ja, und das ist etwas, was ich eben immer versuche zu verhindern. Also deswegen sind ja diese 104 Positionen mit einer einzigen Ausnahme auch alle relativ gleich gestreut. Also ich habe viele Positionen, die so knapp über 1% sind. Und ich habe zwar auch ein paar kleinere, die dann bei 0,3, 0,4 sind, aber ich sag mal so, wie gesagt, mit einer Ausnahme, wenn eine Position bei mir so, ich sag mal, Richtung 2% Gewichtung läuft, dann gucke ich mir das genau an. Und wenn die Aktie dann, sage ich mal, sehr, sehr, sehr billig noch ist, das kann ja auch sein, dass man eben einen guten Wert drin hat, der gar nicht überteuert ist, dann lasse ich sie drin, wenn ich aber merke, oh, die macht jetzt 2% Gewichtung aus und ist mittlerweile doch auch sehr von der Bewertung sehr ambitiös, dann reduziere ich die vielleicht mal ein bisschen und fahre die runter wieder auf Richtung 1,5 oder 1%. Man ist dann ja immer noch dabei, wenn der Wert weiterläuft.
Und zu dem gekauften Dividenden-ETF noch die Frage, wo liegt denn etwa die Ist-Rendite bei so einem ETF?
Ich glaube, bei diesem Fonds liegt sie im Moment bei knapp unter 5%.
Ach,
Also,
das
als
ist.
ich den Fonds gekauft hatte, lag sie, glaube ich, knapp über 5%. Der Fonds hat sich jetzt auch einige Prozentpunkte schon entwickelt. Gut, aber ist ja kein Kunststück. Die ganzen Börsen, wie du sagst, waren ja im ersten Quartal sehr, sehr, sehr gut.
Aber untypisch für
Und
dich, weil normalerweise, wenn du was kaufst, geht ja immer alles runter dann erstmal.
das ist so. Aber es gibt eben halt auch Ausnahmen. Nein, also grundsätzlich ist es ja so, aber dieser Dividenden-ETF, den habe ich am 29.01. gekauft, der ist seitdem praktisch nur gestiegen. Ja, also es ist eben gefährlich. Ja. Also ich sage mal, mir blind zu folgen, ist gefährlich. A, ich habe Werte, die sowieso der Griff daneben sind. Ja. B, sage ich zwar immer, meistens liege ich irgendwo mit meinem Einstieg zu früh und danach geht es nochmal 10, 20% bergab. Aber es gibt auch durchaus eine Handvoll Beispiele in den letzten Jahren, wo dann, aber das ist dann Glück, das hat nichts mit Gönnen zu tun, wo der Einstieg halt wirklich gut getimt war. Gut getimt unter dem Gesichtspunkt, da hast du Glück gehabt. Ja, also da gibt es drei, vier Käufe in den letzten 3 Jahren, wo ich wirklich sagen muss, da im Nachhinein, und da wissen wir es dann ja auch immer genau, stimmte das Timing fast auf den Tag. Ja, das war eben im November 21 waren das so Werte wie eben, da hatte ich zwei, drei Werte hintereinander, die relativ nah beim Tief waren. Das war einmal diese Coty in Amerika, die sich ja seitdem vervielfacht hat und auch eine Exxon-Aktie, die ich ja dafür knapp über $30 gekauft habe, die sich ja jetzt hin praktisch 3 Jahre später oder 3,5 Jahre später dann den $120 nähert. Also im Endeffekt fast vervierfacht hat. Und da kommen ja die Dividenden noch da oben drauf. Da muss man natürlich sagen, Ja, ich meine, die Ölaktien waren eben vor 3 Jahren waren die eben, ich sag mal, tot. Keiner wollte die haben. Und sie haben dann alle ein gewaltiges Comeback erlebt.
Glaube ich, beim Aktienkavalier gelesen, dass die Dividende, ich glaube, es war Exxon, jetzt bei 15 pro Aktie liegt. Ne? Also wenn man das mit dem damaligen Kaufpreis sieht, ist ja brutal.
Also
Ne?
ich sag mal, der damalige Kaufpreis, der war irgendwie, die Aufzeichnung habe ich jetzt gerade nicht hier vorliegen, irgendwo, ich sag mal, so bei 31, 32 US-Dollar je Aktie. So, die aktuelle Dividende von Exxon, das kann ich dir auch sofort sagen. Wie schön, dass man heute überall sein Smartphone dabei hat. So, wo
Also
haben
ein
wir die
Vokabeltest
Exxon?
bei mir hier.
Ja. So, wenn du mal siehst, die Dividendenrendite von Exxon ist im Moment 3,80 $. Das heißt, es ist nicht ganz. Also, wenn du jetzt, sage ich mal, für 31 gekauft hast, 380
Ah
geteilt
ja.
durch 3,1, dann hast du jetzt eine Dividendenrendite auf den Einstand von vor 3,5 Jahren von 12,3% knapp.
So war es ja. Ja, ich habe ein
Ja,
bisschen übertrieben.
ja, ja.
Ja. Ja, spannend. Und vielleicht der Vollständigkeit halber, hast du da auf deinem Zettel auch noch deine anderen Käufe, dass du die kurz mal benennst?
Ja, also das sind teilweise eben, also wie gesagt, ich habe gleich am 2.1. des neuen Jahres, weil ich immer zu Beginn des Quartales stocke ich immer automatisch den FTSE All World, das ist dieser andere große Dividendenfonds, auf. Dann habe ich eine CVS Healthcare, die auch deutlich unter ihren Höchstkursen steht, in New York aufgestockt. Ich hatte dann eine Novartis aufgestockt. Ich hatte den Asia Pacific Dividend Fund und von iShares und den Emerging Market Fonds von iShares aufgestockt. Dann am 1.2. hatte ich nochmal den FTSE All World nachgekauft. Am 5.2. hatte ich Nestle aufgestockt. Am 5.2. hatte ich auch einen Aktienfreund, einen Aktienfonds aufgestockt, der von Freunden von mir verwaltet und gemanagt wird, den Wagner und Florak Unternehmerfonds. Am 14.2. hatte ich Heineken nachgekauft. Am 26.2. hatte ich den iShares Global Dividend 100 von iShares nachgekauft. Am 28. die Reckitt Benckiser. Am 29.2. die KlinoVel nochmal aufgestockt. Und am 15.3. hatte ich nochmal Reckitt Benckiser gekauft und am 19.3. hatte ich ein paar Berkshire Hathaway-Anteile gekauft, so, und dann war das Quartal zu Ende. Und dann am 2.4., das war dann wieder zu Beginn des Quartals, kam wieder der FTSE All World. Und gestern hatte ich ja in der Story erwähnt, dass ich Ping An Insurance, das ist ja der große chinesische Versicherer, dass ich den aufgestockt hatte.
Und deine größte Position war ja, glaube ich, auch schon KlinoVel. Und du hast
Ja.
jetzt da auch nochmal aufgestockt. Und ich weiß, dass du, ich glaube, vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, Tagen, ich weiß gar nicht, ich hatte es nur beiläufig in deiner Story gesehen oder da gab es einen Beitrag, glaube ich, auf deren Seite, dass du auch bei einem Investorentreffen warst, zu dem eben spezielle Leute geladen waren. Was
Ja.
ist da deine Einschätzung und was wurde da Interessantes besprochen?
Also, das war die erste. Also man muss ja sagen, KlinoVel ist ja eigentlich ein australisches Unternehmen. So, hat aber mit über 40% die meisten Aktionäre aus Deutschland und der Schweiz. Und es war eben ein Wunsch des Unternehmens, eben auch mal eben nicht nur mit Analysten und Fondsmanagern zu sprechen, sondern auch mal praktisch direkt zu Privatanlegern zu sprechen. So, und da hatten wir in Düsseldorf, sage ich mal, 70, 80 Privatanleger, die also dort eingeladen waren von KlinoVel. Und da hat sich KlinoVel eben dann präsentiert, wo sie im Moment stehen und wo sie halt in den nächsten Jahren hin möchten. Und das war eben eine Veranstaltung, die auf eine sehr, sehr, sehr gute Resonanz gestoßen ist. Und eben gerade in Anbetracht, dass KlinoVel eben gerade auch in Deutschland und der Schweiz eben sehr viele deutschsprachige Anleger hat, wird man auch in anderen deutschen Städten jetzt solche Veranstaltungen hin und wieder durchführen. Das heißt, dass man dann eben, ich sag mal, 80, 90, 100 Aktionäre einlädt und dann sich dort einfach mal so, das war so ein Event, das ging morgens so um kurz nach 10 los und dauerte dann so bis 14, 15 Uhr, ja, wo man sich dann mal so 4, 5 Stunden eben vorstellen möchte. wo sich das Unternehmen vorgestellt hat, aber eben auch wo man, ich meine, es ist ja ein Biotech-Unternehmen mit Medikamenten. Man hat aber auch eben aus der Schweiz eine nun pensionierte Klinikleiterin einer großen Klinik eben aus Zürich eingeladen, die eben auch, ich sage mal, mit ihrer Arbeit, weil sie eben sozusagen diese Klinik in Zürich war die erste Klinik, die eben im Prinzip mit Clinuvel zusammengearbeitet hat und eben auch Patienten mit diesem Medikament therapiert hat. Und dann hat sie eben mal eben über diese Pionierarbeit berichtet und vor allen Dingen eben auch über den gewaltigen Erfolg, was diese Wirksamkeit dieses Unternehmens angeht. Ja. Und das darauf aufbauen, natürlich auf diesem Medikament jetzt noch viele andere Therapieansätze möglich sind, die eben im Moment in den verschiedenen klinischen Stufen stehen, aber durchaus, ich sag mal, ja, man kann zuversichtlich sein, ja. Wobei man muss immer sagen, eben Zulassung, der Weg bis zu einer Zulassung ist eben sehr lange.
Wie hoch ist dein Anteil von Clinuvel am Gesamtportfolio? Du hast vorhin gesagt, dass die
Das
meisten
liegt
Titel
ja,
noch.
das ist eben der einzige Wert, der über 2% liegt, der jetzt eben, ich sag mal so ungefähr bei 50, die Aktie ist sehr volatil. Das war eben, ich sag mal, über 5%, aber die Aktie hat sich ja jetzt auch praktisch in den letzten 1,5 Jahren halbiert. So, und jetzt ist sie teilweise auch mal, als sie ganz tief im Keller stand, vor 2, 3 Wochen auch mal unter 5% gewesen. Und wie gesagt, ich habe jetzt diese tiefen Kurse. Für mich ist es eben so, der Aktienkurs war ja teilweise auf 8, 8,5 Euro runter, ja, nachdem wir eben, ich sag mal, bei 23, 24 Euro schon standen. Und für mich ist das nicht so die große Katastrophe, weil mein Einstand war 1,75. Ja, also das heißt, also selbst jetzt ist sie so irgendwo so bei 9, 9,5 Euro. Das heißt, ich sitze immer noch auf dem fünffachen Einsatz und habe von den Aktien, die ich eben 2006 gekauft hatte im Rahmen der Kapitalerhöhung, auch als die Aktie eben dann vor 2 Jahren mal bei über 20 Euro stand, auch einen Teil der Aktien verkauft. Das heißt also, ich habe nicht nur meinen Kapitaleinsatz rein, ich habe auch einen anständigen Ertrag mit dem Investment mittlerweile gemacht. Das heißt also, ich kann da ganz gelassen bleiben, wenn das Unternehmen morgen die Tür abschließen müsste, weil nichts mehr funktioniert, ja, dann wäre das für mich, natürlich wären dann die 5% meines Depots knapp weg, ja, aber entscheidend ist ja immer, was hast du mit einem Investment verdient? Und da kann mir eben nichts mehr passieren, weil ich eben meinen Kapitaleinsatz und einen Profit bereits rausgezogen habe. Aber dass ich nichtsdestotrotz trotzdem investiert bin und es gleichzeitig noch meine größte Position ist, zeigt, dass ich ja doch eine deutliche Zuversicht für dieses Unternehmen habe. Aber natürlich, da wo du dir erhoffst, dass sich so ein Kurs vielleicht doch mal für 5 oder für 7 oder verachtfacht, hast du natürlich auch größere Risiken. Ja? Also bis sich eine Nestle verachtfacht, da musst du wahrscheinlich, sage ich mal, 30, 40 Jahre warten. Ja, dafür hast du ein sehr konservatives Unternehmen mit einer sehr hohen Sicherheitsmarge. Bei so einer Clinuvel, wenn das eben funktioniert, sprechen wir ja dann, ich sag mal, über eine Ver-4, Ver-5, Ver-6-fachung innerhalb eines sehr viel kürzeren Zeitraums. Ja, das ist eben dann das typische, die Frage, wann für jedes Medikament, für jede Therapie sind zwei Fragen absolut bahnbrechend. Wirkt das Medikament überhaupt? Und hat es eben hoffentlich keine Nebenwirkungen. So. Die meisten denken, dann ist die Sache schon gegessen. Aber das ist eben ein Riesendenkfehler, weil jetzt kommt die kommerzielle Frage, bezahlen es die Krankenkassen? Also, das heißt, du musst ja irgendwo, ein Medikament muss ja irgendwo bezahlt werden. Das heißt also, Medikamente sind in der Entwicklung sehr teuer und es gibt tatsächlich auch Medikamente, die wurden zugelassen. Ja, die wurden zugelassen, aber dann hat eben im Endeffekt keine Krankenkasse gesagt, da sind wir dabei im Boot, dass wir das eben dann noch bezahlen. Das ist zum Beispiel jetzt mal, by the way, ab von Clinuvel, für mich, sage ich, ein Riesenproblem. Ich sage mal, bei diesen Abnehmspritzen jetzt von Novo Nordisk, ja, da wird jetzt eingepreist, dass weltweit die Krankenkassen das bezahlen. Ja. Und das sehe ich also auf Meilen noch nicht kommen, dass das eben passiert. Ja. So, aber die Börse preist diese Fantasie an, dass es eben demnächst auf dieser Welt, ich sage mal, nur noch 8 Milliarden kranke Menschen rumlaufen, ja. Aber ich sag mal, wenn die Krankenkassen in wichtigen Ländern wie Europa oder USA das vollumfänglich übernehmen würden, ja, dann würden unsere Gesundheitssysteme finanziell explodieren und auseinanderfliegen. Also das sind eben so Dinge. Und da sind dann auch bei Clinobel die Fragen eben, die Zulassung, die ist wichtig, dass eine FDA oder eine EMA, die europäische Behörde, das eben zulässt, ja. Aber dann beginnt eben erst die kommerzielle Diskussion mit den Krankenkassen. Und die gucken sich dann eben an, ob sie es eben bezahlen, in welchem Rahmen sie es bezahlen oder ob sie es nicht bezahlen. Und du kannst das tollste Medikament zugelassen haben, wenn du keine Krankenkassen weltweit findest, die das übernehmen, ist dein Medikament tot.
Jetzt bist du aber ja Investor und kein Mediziner.
Ja.
Warum traust du dir zu, in ein Unternehmen so stark zu investieren, was davon abhängt, ob es gewisse Zulassung bekommt, ob gewisse Krankenkassen dann diese zugelassenen
Ja.
Medikamente dann überhaupt übernehmen? Also ist
Ja.
das die Zockerei? Woher willst du das überhaupt einschätzen?
Ja, das ist ja gerade das Spannende, aber das ist eben das Spannende eigentlich an jedem Investment. Ja, ich meine, das eine ist, du hast eine Einstellung, du hast eine Ansicht, wenn du ein Investment eingehst, ja, aber man erlebt immer wieder, wenn man investiert, dass eben, ich sag mal, häufiger als man denkt, bei Investments eben dein Investment Case, den du irgendwann mal gehabt hast, nicht aufgeht. Ja, so. Warum der bei Clinuvel aufgeht, da habe ich ganz einfach so zwei, drei Argumente. Einmal, weil der Wirkstoff ja schon eingesetzt wird und alle neuen Medikamente, die jetzt auf den Markt kommen sollen, basieren ja auf dem Wirkstoff des Medikaments, was eben jetzt schon bei dieser Therapie mit EPP hervorragend funktioniert. So, das heißt, die Risiken von Nebenwirkungen, das heißt, wir müssen das vom Markt nehmen jetzt, weil plötzlich der Körper eben entsprechende Nebenwirkungen zeigt, sind da eben sehr viel geringer als bei einem vollkommen neu entwickelten Medikament. Und das Zweite ist ja, dass Clinuvel eben ein sehr kleines Unternehmen ist, weil es bisher mit EPP eine Krankheit behandelt, die auf dieser Erde, sage ich mal, maximal, man sagt so, ich sag mal, zwischen 10.000 und 20.000 Menschen haben, was bei 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde verschwindend gering ist. Selbst wenn du sagst, die Dunkelziffer liegt bei 100%, dann reden wir vielleicht von 40.000 Patienten. Jetzt gibt es aber Therapieansätze, wo man dann eben im Falle einer Zulassung über die Behandlung von 40 bis 80 Millionen Patienten weltweit, also 1% der Weltbevölkerung, spricht. Ja? Und da hast du natürlich eben ganz andere Effekte dann. Ja? Also wenn Clinuvel jetzt schon so groß wäre wie Apple vom Umsatz, dann würde man sagen, ja, das Wachstum würde gar nicht mehr auffallen. Aber bei Clinuvel, was ja ein winzig kleines Unternehmen ist, wäre das natürlich ein Quantensprung, der dann natürlich die Umsatzerlöse und die Erträge eben gewaltig nach oben katapultieren würde.
Und was mich noch interessiert jetzt in Bezug auf Q1 und die jetzige Situation und sicherlich auch viele andere, wie schätzt du die Marktlage ein und wo siehst du aktuell Chancen am Aktienmarkt?
Also im Moment ist es ja so, wenn wir die Zeitungen morgens aufschlagen, lesen wir Rekordstand in New York, Rekordstand beim DAX, Rekordstand hier, also alle Börsen stehen ja auf all-time-historischen Highs. So.
Na,
Das heißt,
meine Chinesen nicht, aber darüber
ja,
sprechen
das ist
wir
richtig. Ich sagte fast alle Aktien, über die Ausnahmen reden wir. Aber ich sag mal, die großen, also Japan hat es jetzt gerade geschafft, nach einer Base von, ich sag mal, über 30 Jahren, auch hier den alten Höchststand vom Jahr 1990, also vor über 30 Jahren zu übertreffen. S&P ist Höchststand, DAX ist auf historischem Hoch. Also viele große Börsen notieren gerade an ihren historischen Höchstständen. So, das ist natürlich etwas, das wird weitergehen, weil langfristig, wenn wir jetzt mal auf viele Jahre nach vorne gucken, haben die Börsen ja so eine ganz angenehme Eigenschaft. Sie tun langfristig über die Jahre immer neue Höchststände produzieren. So. Aber kurzfristig bedeutet es natürlich, wenn eine Börse am Höchststand steht, dass sie auch anfälliger wird für Korrekturen. Ja? Und das ist etwas, das haben wir eben im Moment in Europa, das haben wir eben durchaus auch mit Sicherheit auch in den USA, ja? Dass eben in den USA sogar mehr als in Europa, dass die Bewertungen eben auch nicht mehr ganz preiswert sind und dass eben im Endeffekt je höher die Bewertungen steigen, dann eigentlich das Korrekturrisiko an einer Börse steigt. So, und deswegen, obwohl ich sag mal, ja, im ersten Quartal 15 Käufe gemacht habe, aber wie gesagt, bis auf eine Position, was der Neukauf war, dieses Dividendfonds, waren das ja alles Aufstockungen. Und das war eben ja primär auch bei Werten, die eben nicht am historischen Höchststand stehen. Nur als zwei Beispiele, eine CVS, die steht deutlich unter ihrem Höchststand, eine Nestle-Aktie, die stand mal bei 120 Franken, die habe ich jetzt für 93, 94 Franken nachgekauft. Das heißt, ich kaufe, oder eine Reckitt Benckiser, die hatte ich eben im Februar gekauft, weil da mal plötzlich der Kurs an einem Tag dann 19%, oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zurückging. Und da habe ich gesagt, das ist aber eigentlich ein solides Unternehmen. Deswegen kaufe ich da halt trotzdem noch mal ein paar Stücke dazu, ja. So, aber von den Märkten her sind wir im Moment alle relativ hoch bewertet. Wir stehen alle an vielen Märkten am Rekordhoch auf historischen Höchstständen. Und der Optimismus ist auch eigentlich ganz gut an der Börse. Ja, und wenn der Optimismus an der Börse gut ist und täglich besser und größer wird, ja, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur eigentlich stündlich. Ja? Und wir können die Börse jetzt nicht vorhersagen, ja, aber man sollte das eben, oder das tue ich, berücksichtigen, dass ich eben im Prinzip jetzt weniger kaufe und einfach abwarte, wo sich Opportunitäten geben. Ja? Und je höher die Märkte sind, desto weniger Opportunitäten hat man. Ja, du hast nachher immer genügend Opportunitäten, wenn die Märkte mal ganz tief im Keller stehen. Ja, dann stelle ich auch nach 40 Jahren immer noch fest, dann könnte man so viel kaufen, so viel Geld habe ich dann gar nicht. Ja, das ist dann halt eben immer, wenn es dann, also ich bin ja jemand, der kauft lieber, wenn Aktien eben tief sind und wenn man eben nicht positiv. Ich habe heute Morgen einen Kommentar gehört im amerikanischen Börsenfernseher, ja, wo dann einer sagte, ja, weil ja jetzt eben in Amerika die Regierung wieder diesen taiwanesischen Chip-Hersteller subventioniert mit vielen Milliarden für weitere Chip-Fabriken. Ja, also ich sage mal, es vergeht im Moment kein Tag, dass nicht irgendwo in Amerika oder in Europa praktisch der Grundstein für eine neue Chipfabrik gelegt wird. Ja, und dann sagt diese Börsenkommentatorin, ja, der Kauf von Chips, der wird jetzt durch die Decke gehen. Ja, aber das sind ja alles also wenn sie das ausredet in der Börse, ist das ja längst bekannt. Deswegen ist ja der Nvidia-Kurs auch so hoch. Ja, also man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, ja, was ist, wenn diese Fabriken dann in 1, 2, 3 Jahren alle fertig sind, ja, und wir dann eben, ich sag mal, irgendwo 500 neue Fabriken, ich überspitze das jetzt mal, haben und feststellen, dass wir so viele Chips gar nicht verkaufen müssen. Ja, der Markt ist ja immer, ja, also wenn du siehst, da ist irgendwo ein riesiger Markt, dann wollen alle da rein, wollen alle davon partizipieren. Ja, also jeder Chiphersteller investiert gerade in neue Produktionsstätten und Fabriken. Ja, und dann sind sie alle da. Und dann stellt man fest eben, ja, also der Bedarf ist zwar groß, aber nicht so groß wie das, was wir jetzt an Kapazitäten aufgebaut haben. Ja, und dann fallen die Preise.
Und mein Gefühl, zum Beispiel in der deutschen Gesellschaft gerade, ist aber wirtschaftlich nicht, dass wir auf Rekordhoch sind wie der DAX, sondern die wirtschaftliche Situation in diesem Land wirkt ja ganz anders. Also ein Stück weit wirkt es auf mich, dass das ja total entkoppelt ist. Also die Börse, sagst ja auch immer, ne, handelt die Zukunft. Dann muss ich ja davon ausgehen, dass wir wieder eine sehr rosige Zukunft hier in Deutschland auch wirtschaftlich haben werden.
Ich glaube, da ist die Börse, zumindest der DAX, nicht der richtige Gradmesser. Der DAX, muss man natürlich sagen, das ist natürlich jetzt zwar, das sind zwar die führenden 40 deutschen Unternehmen, Aber diese führenden deutschen Unternehmen machen eben immer größere Anteile ihres Geschäftes eben nicht in Deutschland, sondern in der EU oder eben in Asien oder eben auch in den USA oder Lateinamerika. Und was wir im Moment haben, ist, dass gerade ja die deutsche Wirtschaft im Moment das absolute Schlüsselliche ist. Ja? Also selbst Länder wie Portugal, Spanien und so, ja, die wachsen mittlerweile im Moment zumindest schneller als die Bundesrepublik. Ja? Also alles wächst im Moment schneller als die Bundesrepublik. So. Und als DAX, wenn du einen DAX-Konzern hast und ein bisschen in einen DAX-Konzern investiert, der global aufgestellt ist, dann profitiert er natürlich davon, wenn eben der Markt in Asien gut läuft, wenn die Nachfrage in Amerika groß ist oder auch wenn eben die Nachfrage in anderen europäischen Ländern derzeit größer ist, als sie eben, sage ich mal, hier vielleicht in Deutschland selbst ist. Und diejenigen, die eben im Moment dieses schwache Wirtschaftsumfeld merken in Deutschland, sind eher die kleineren und mittelständischen Unternehmen, die aber ja in der Regel nicht börsennotiert sind. Aber das darf man nie vergessen. Also unsere Wirtschaft besteht ja nicht nur aus den 40 DAX-Unternehmen, die sind wichtig für die Bundesrepublik, aber der Mittelstand, die ganzen mittelständischen Unternehmen, die ja eben in der Regel alle nicht börsennotiert sind, weil es eben private Kapitalgesellschaften in Form einer GmbH oder vielleicht auch eben in sogar Personengesellschaften in Form einer KG oder so sind, ja, die haben natürlich nicht so diese Weltmärkte und die haben nicht die Produktionsstätten. Also zum Beispiel eine BASF kann sagen, wir investieren 1 Milliarde, wo auch immer, um eben, ich sag mal, günstigere Produktionskosten zu haben, weil hier im Moment die Produktion einfach viel zu teuer ist. Ja? Das kann ein Mittelständler, ich sag mal, der in Berlin oder in Hannover oder sonst wo sitzt, mit 200 Mitarbeitern, der kann nicht sagen, ich investiere mal eben in China. Ja? Oder ich investiere mal eben in eine neue Fabrik irgendwo in Lateinamerika. Ja, so. Und deswegen muss man, geht es dem DAX halt sehr gut, weil der eben, ich sag mal, auch sehr von der globalen Entwicklung derzeit profitiert.
Jetzt hast du gesagt, dass du gerne in Aktien investierst, wenn sie auf Tiefständen sind oder wenn sie sehr günstig sind.
Ja.
Wenn ich deine Liste durchgehe an Käufen in Q1, war, ich glaube, nur ein chinesischer Titel, nämlich Ping An.
War jetzt gerade der letzte Kauf gestern, ja.
Gerade der gestrige Kauf, mit dem hast du dich jetzt noch gerettet in Richtung China, auf die nächste Frage, die da nämlich ist, wenn wir so viele Märkte haben, die gerade am Allzeithoch sind, sollten wir quasi nicht dahin gehen, wo wir nicht am Allzeithoch sind. Und das ist ja zum Beispiel gerade in China der Fall. Siehst du dort derzeit gute Einstiegsmöglichkeiten?
Also Ping An war jetzt nicht nur dieses einzige Investment. Ich hatte ja auch Ende Januar den Asia Pacific Dividend Fund von iShares aufgestockt. Der hat ja auch einen ganz großen Anteil eben Hongkong, China, also Asia Pacific, das sind ja Dividendenaktien eben Hongkong, Taiwan, das ist eben aber auch Australien, Neuseeland und Japan, aber so, das heißt, also Teile hat dieser Fonds eben auch dann in China. Gut, dann Ping An ist eben ein Pure China Play und ich hatte das ja auch in den letzten Tagen auch öfters in Stories geschrieben. Ich schaue mir ja seit 2-3 Wochen auch 2-3 weitere Unternehmen in Hongkong, China an, die ich bereits im Depot habe. Beide eben, das sind Werte, die ich schon seit über 25 Jahren im Depot habe, wo ich mir derzeit überlege, und das wird sehr wahrscheinlich sein, dass ich das kurzfristig eben auch weiter ausbaue und aufstocke, diese Position. Ja? Aber da gebe ich dir recht, also wenn im Moment global etwas preiswert ist, dann ist das eben China. Aber das hat eben auch seine Gründe. Ja, es ist die politische Unsicherheit, dass eben die derzeitige Staatsführung das Land eben nach Meinung der Investoren in eine falsche Richtung steuert. Da ist natürlich diese Angst, was passiert eben mit Taiwan, wird man dort eben möglicherweise einen nächsten Krisenherd erleben, der dann möglicherweise so genau sogar eskaliert, wie wir das eben in der Ukraine oder dann eben auch in Gaza jetzt vor einem halben Jahr gesehen haben. Man weiß es nicht. Ja, aber die Tatsache, dass sowas passieren könnte, sorgt natürlich im Moment dafür, dass eben im Endeffekt die Preise in Hongkong und China gedrückt sind.
Und was sind die zwei anderen Werte, über die du derzeit nachdenkst?
Das ist einmal die CK Hutchison, die ich ja auch seit 1998 im Depot habe, und das ist dann die Jardine Matheson. Die ich ja auch schon seit 1999, also seit 25 Jahren im Depot habe, wo ich eben überlege, die stecken jetzt seit 2, 3 Jahren in stärkeren, in Schwächephasen drin, sind aber, ich sag mal, attraktiv bewertet und haben eigentlich, ich sag mal, ein gutes Geschäftsmodell. Und wo ich sage, da werde ich wohl mit großer Sicherheit kurzfristig eben bei beiden Positionen etwas aufstocken, genau wie ich es ja gestern eben bei Ping An Insurance gemacht habe.
Was machen die beiden Unternehmen, also was ist deren Geschäftsmodell?
Es sind beides Holdinggesellschaften, die eben, also beide kann man so ein bisschen mit Berkshire Hathaway, dieser amerikanischen Investment Holding von Warren Buffett, vergleichen. Also Jardine Matheson investiert eben auch in Asien in börsennotierte Aktiengesellschaften, ja. Also die eben in China, aber auch in Southeast Asia tätig sind, ja. Und CK Hutchison investiert auch dort, aber CK Hutchison ist dann noch ein bisschen weiter diversifiziert. Die haben auch relativ viele Investments außerhalb von Asien, weil sie sind eben weltweit zum Beispiel im Hafengeschäft. Also wenn der Welthandel gut läuft, ja, wir haben ja immer von gestörten Lieferketten geredet. So, und im Welthandel sind halt Lieferketten sehr, sehr, sehr wichtig, dass sie funktionieren, dass sie offen sind, dass sie permanent Nachschub liefern. Und da ist es natürlich wichtig, wenn du dann eben hier zum Beispiel ein großer Hafenbetreiber bist. Und das ist zum Beispiel Cheung Kong Hutchison, dass sie eben, ich sag mal, auch Betreiber und Miteigentümer von großen Häfen sind. Ja, es ist also nur ein Geschäftsmodell. CK Hutchison ist eben auch ein Unternehmen, was eben ein Konglomerat ist, was viele Investments hat und eben auch über viele Branchen diversifiziert ist. Man ist eben auch im Einzelhandel tätig. Also, ja, das ist also CK Hutchison wurde ja von Li Ka-shing gegründet. Und vor vielen Jahren gab es mal so ein Bonmot, dass eigentlich jeder dritte Hongkong-Dollar, der in Hongkong über die Ladentheke umgesetzt wird, in die Kassen von Cheung Kong fließt. So breit ist dieses Unternehmen in Hongkong aufgestellt. Also in all dem, was der Bürger täglich benötigt.
Ja, auch eine ganz gute Idee. Ich überlege nämlich, weil ich habe ja eine Holding, die ich sozusagen als Spardose nutze, wo quasi unternehmerische Gewinne dann in die Holding fließen, weil in der Holding muss ich für die Verschiebung quasi 1,5% Steuern zahlen. Wenn ich die ausschütten würde im Rahmen einer Kapitalausschüttung in meine Privatsphäre, müsste ich ja nochmal 25% Steuern zahlen, ne? Plus eben die paar zerquetschten. Deswegen versuche ich viel eben in dieser Holding dann zu investieren. Auf Gewinne von Einzelaktien werden ja in der Holding im Depot dann auch 1,5% fällig. Bei ETFs ist es ja zum Beispiel anders. Und so ein Unternehmen oder die beiden angesprochenen Unternehmen, die du gerade erklärt hast, die sind ja in sich auch wieder diversifiziert, also ähnlich wie ein ETF, oder?
Ja, also sowohl Jarden als auch CK Hutchison. Also CK Hutchison ist eben im Retail-Geschäft, es ist im Hafengeschäft, es ist im Telekommunikationsgeschäft. Jardine Matheson ist im Autohandel, ist im Hotelbusiness, ist im Immobiliengeschäft drin, ist eben auch geografisch breit diversifiziert, also nicht auf China nur fokussiert, obwohl es ja ein chinesisches Unternehmen ist. Sondern ganz im Gegenteil, man ist von China in den letzten Jahren schon unabhängiger geworden und der Anteil am China-Geschäft, also der Gewinn aus dem China-Geschäft, macht nur noch 37% von Jardine aus, während eben das sonstige Southeast Asia-Geschäft 56% des Gewinns ausmacht. So, und Asien ist halt einfach interessant, weil dort eben, ich sag mal, die ganzen neuen Konsumenten der Zukunft sind. Ja? Also da entstehen in Ländern wie Indien, China, überall in Asien, Indonesien, Vietnam, entsteht eine Mittelschicht, die das erste Mal Geld hat und die Geld ausgeben wird. Und wenn du da als Unternehmen eben, ich sag mal, dann tätig bist, dann hast du da eben ganz große Opportunitäten.
Jetzt hast du Risiken angesprochen, von China. Immer, also gefühlt ist das die letzten 3 Jahre immer das Gleiche oder die Situation ist unverändert, dass man immer diese Ungewissheit in Bezug auf Taiwan hat. Aber dennoch ist ja jetzt die letzten Jahre auch nichts in der Richtung passiert. Wie schätzt du denn das Taiwan-Risiko ein? Und was sind denn so die Fallszenarien? Also mal angenommen, das passiert, warum ist denn das weltwirtschaftlich überhaupt so ein krasses Problem?
Also im Endeffekt wissen wir eben nicht, was passiert. Wir können es ja nicht wissen. Wir können uns alle nur wünschen, und ich glaube, das tut jeder vernünftige Mensch, dass sich das Ganze irgendwie friedlich lösen wird. Dass man, oder, das gilt ja nicht nur für Taiwan und China, das sollte, glaube ich, für jeden Konflikt gelten, dass man eben versucht, jeden Konflikt, den es auf diesem Erdball gibt, dass man den irgendwie friedlich löst. Ja. Punkt eins, für mich wäre es ein fataler Fehler, weil es sind ja viele Leute, also als ich gestern zum Beispiel gesagt habe, ich habe in Ping An Insurance eben investiert, da haben mir mehrere Dutzend Leute zurückgeschrieben, haben gesagt, nee, nee, für Sie wäre das noch nichts. Solange da diese Kriegsrisiken sind, passiert, rühren Sie das nicht an. So. Es kann ja sein, dass diese Säbelrasseln zwischen China und Taiwan die nächsten 40 Jahre anhält, aber es nie zu einem Krieg kommt. Und die Aktien steigen dann trotzdem irgendwann wieder. Ja, ich meine, das war ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, im Prinzip, der deutsche Aktienindex, das muss man sich mal überlegen, hat seit der Gründung der Bundesrepublik 170.000% zugelegt. So, wir haben aber die ersten 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg permanent unter der Bedrohung der Sowjetunion gelebt, die täglich hätte im Prinzip in der Bundesrepublik einmarschieren können. Deutschland selbst war die Grenzlinie. Mitten durch Deutschland ging die Grenze dieser beiden Machtblöcke Ost und West. Also hättest du da als Investor 1948 gesagt, oh, das ist mir alles zu heikel, ja? Hier kann es jederzeit knallen in Deutschland, ja? Hättest du 1948 nicht in Aktien investieren dürfen. Kann ich sagen, schlecht gelaufen, ja? Hast du mal eben 170.000% bis heute verpasst. Also grundsätzlich zu sagen, ich investiere nicht, weil irgendwo ein Krieg droht, ja? Halte ich für Wahnsinn. Ja, weil heute wissen wir, es ist ein Krieg möglich in Taiwan. Ja? Wir können morgen früh die Zeitungen aufschlagen und erleben einen anderen Kriegsschauplatz. Ja, weil Taiwan, China ist ja im Moment leider Gottes nicht das Einzige. So. Also natürlich muss man solche Erwägungen dann haben. Was könnte mit einem Investment passieren, wenn es zum Krieg kommt? Weil natürlich ein Krieg eben ist nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern trifft ja in der einen oder anderen Weise auch dann zwangsläufig eben irgendwo die Wirtschaft immer. Ja? So. Und das sind eben Überlegungen, die man anstellen muss. Und da muss man sagen, das klingt schon ein bisschen makaber. Am schlimmsten ist immer die Zeit, bis ein Krieg ausbricht. Ja, wir haben das ja auch in der Ukraine-Krise ja erlebt, als es wahrscheinlicher wurde, dass dort, ich sag mal, ein Krieg passieren könnte, haben die Börsen hypernervös reagiert. Dann ist er losgebrochen vor etwas mehr als 2 Jahren. Da sind die Börsen erst mal 10% oder 15% ganz schnell runtergegangen. So, und wir haben Anfang des Gesprächs heute gesagt, wo stehen wir denn? Ja, wir stehen in Europa auf All-Time-High, wir stehen in Amerika auf All-Time-High, obwohl dieser Krieg seit 2,5 Jahren leider unvermindert anhält. Und das war auch im Zweiten Weltkrieg so. Ja, also während des Zweiten Weltkriegs waren die Börsen, das ist makaber, für die Anleger eine recht ertragreiche Sache. Im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges. Ich habe es mit dem ersten Golfkrieg erlebt. Ja, der erste Golfkrieg begann mit dem Einmarsch Saddam Husseins in Kuwait. Das war im August 1990. Dann sind die Börsen 3, 4 Monate gefallen. weil in diesen 3, 4 Monaten die Amerikaner und die Briten eben praktisch ihre Truppen da unten hin verlegt haben und gesagt haben, den Saddam Hussein, wenn du das jetzt nicht wieder verlässt, dann werden wir dich eben aus Kuwait verjagen mit militärischer Gewalt. Saddam Hussein ist nicht gewichen. Und dann begann eben leider im Januar 1991 auch der Krieg. Mit Beginn des Krieges schossen die Aktienkurse nach oben. Also es ist makaber, aber grundsätzlich, wenn ein Krieg dann läuft, ja, zeigt die Historie, dann ist das für die Aktienmärkte ein Event, das ist abgehakt und dann orientiert man sich nach neuen Dingen. Überstelle ich das jetzt auf einen Konflikt China-Taiwan, wie immer, ob er kommt, wie er kommt, mit welchen Auswirkungen er kommt, ja, sage ich mal, wenn er kommt, wird er vielleicht kurzfristig die Börsen verunsichern und dann suchen sich die Börsen neue Themen. Ja, die Börsen handeln ja immer die Zukunft. Ja, also deswegen und ich hatte gestern in einem Post auch in meiner Story auch geschrieben, warum ich jetzt in China investiere. Natürlich weiß ich nicht, ob es zu einem militärischen Konflikt kommt. Ich habe geschrieben, jeder vernünftige Mensch kann sich nur wünschen, dass es friedlich bleibt. Aber jetzt kommt eben etwas anderes. Ich habe Unternehmen im Depot, die heißen BASF, die heißen Mercedes-Benz, die heißen Bayer. Die haben 2 Weltkriege überlebt und die gibt es immer noch. Und es gibt Investoren, die heute nicht mehr leben, wo du aber aus den Geschichtsbüchern Statements siehst, ja, die gesagt haben, Deutschland hatte fürchterliche Zeiten in den letzten 150 Jahren. Ja. 2 Weltkriege, komplette Vernichtung, Währungsreform, komplettes Ausradieren der deutschen Währung, Hyperinflation 1923. Und diese Familie hat im O-Ton gesagt, wir haben die letzten 400 Jahre als Familienunternehmen nur deswegen überlebt, weil wir immer Aktien hatten. Ja, also das ist dann jetzt, ich sag mal, eine sehr lange Sichtweise, aber nimm dir mal eine Liste der 40 deutschen DAX-Titel und guck, wie viele dieser DAX-Unternehmen über 100 Jahre alt sind. Und wenn sie über 100 Jahre alt sind, dann weißt du, die sind bereits durch 2 Weltkriege gegangen. Und die gibt es immer noch. Ja, während wenn du in solchen Zeiten festverzinsliche Wertpapiere hast, die werden dann meistens ausradiert, ja, durch eine sehr hohe Inflation, weil Krieg bedeutet natürlich für einen Staat, er muss sich bis über beide Ohren verschulden. Das heißt, der Geldwert deiner Währung, der verfällt. Ja. Also wenn ein Land eben sehr hohe Kriegsausgaben hat, dann ist das für die Währung, also Geldanlagen in dieser Währung, ist das eine Katastrophe, weil ein Krieg kostet halt verdammt viel Geld. Sachvermögen ist da eben was anderes. Ja, also aber wir wollen ja jetzt nicht so schwarz malen. Also ich investiere in China, weil ich sage, ich habe so ein Gottvertrauen, dass ich denke, dass die große Mehrheit der Menschen eben sagt, Konflikte muss man eben friedlich lösen. Und wir sehen ja auch, dass das möglich ist. Wir haben ja dann auch gesehen, dass dieser, ich sag mal, Megakonflikt Ost-West nach dem Zweiten Weltkrieg, also der dann praktisch ja von 1948 bis 1989 40 Jahre andauerte, ja, dass der dann eben 40 Jahre später friedlich an ACTA gelegt wurde. Dann hatten wir jetzt eben 30 Jahre Ruhe. Und jetzt hat man in Europa leider eben, ich sag mal, dieses Konfliktpotenzial wieder ausgegraben. Ja? Also Aktien sind immer ein Risiko, ja, aber ich sage immer, du wirst immer Schlaglöcher haben, ja, aber du wirst immer, das heißt, du wirst immer mal wieder mit deinen Investments hinfallen, ja. Aber das ist, ich sag mal, so ein Kernsatz für mich. Ja? Du wirst immer der totale Gewinner an der Börse sein, wenn es dir gelingt, immer einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Und das gilt nicht nur für die Börse, das gilt eben, ich sag mal, ob du jetzt, ich meine, auch als Unternehmer. Ja? Also ein Unternehmer, der sich hier hinsetzt, mit dir diskutiert und sagt, Maurice, bei mir geht es immer nur bergauf, ich bin die Success-Story Buhr, da gab es nie ein Schlagloch. Ja? Da kannst du sagen, okay, Gespräch beendet, der Mann, der lügt ja. Wenn du Unternehmer bist, wenn du Aktionär bist, ja, da kriegst du permanent eins aufs Maul gehauen und hast immer wieder Rückschläge. Aber du wirst immer gewinnen, wenn du einmal öfters aufstehst, als du hingefallen bist.
Und spannend fand ich nochmal Ping An, da nochmal zurück. Ja. Ist das dein einziger chinesischer Einzeltitel?
Nein, nein, also ich habe, also wie gesagt, also am Ende sind ja auch so Sachen wie Cheung Kong oder CK Assets oder Bank of, also ich habe da noch Bank of China, ich hab dann noch ICBC Bank, ich habe noch Sinopec, das ist ein Energieunternehmen in China, ich habe noch Power Assets, ich habe noch CLP Holdings, das sind ja alles eben Hongkong und China Unternehmen, die eben einfach. Wenn Hongkong ist ein Teil von China, früher war Hongkong eben eine Kolonie, die bis 97 zu den Briten gehört, ist jetzt so eine Art Sonderverwaltungszone und wird dann eben aber in 24 Jahren, 23, 24 Jahren komplett an China eben zurückfallen. Dann läuft dieser Vertrag aus. Also wenn du heute in Hongkong investierst du halt schon in China. So, und da habe ich eben, wie gesagt, eine Handvoll Werte, in die ich da investiert bin. Also es sind eben, wie gesagt, ein, zwei Banken, es ist die Ping An, die Versicherung, es sind Versorger, und es ist ein Energieunternehmen. Aber ich habe eben auch einen großen oder eine größere Position in einem Fonds, der dann eben das Thema Hongkong-China abdeckt.
Und was spricht oder hat jetzt gerade gestern für Ping An nochmal gesprochen?
Weil der Wert halt sehr tief bewertet ist. Ich hatte ja gestern so die Kernfaktoren genannt, dass eben, ich sag mal, das Kurs-Buchwert-Verhältnis deutlich unter 1 ist, dass die Dividendenrendite bei 8% aktuell liegt und das KGV war, glaube ich, irgendwo bei 6,5. Also das muss ich mir vorstellen, KGV von 6,5. Ja. Ja, du musst ja immer bedenken, wenn du ein KGV von 10 hast, ja, dann brauchst du 10 Jahre, um dein Investment zu bezahlen. Das heißt, du brauchst 10 Jahre, jedes Jahr den gleichen Gewinn des Jahres, um dein Investment zu bezahlen. Du musst ja mal bedenken, wenn du jetzt ein Unternehmen hast mit einem KGV von 40, 50, ja, wie das ja so einige Werte jetzt gibt, dann brauchst du ja mindestens die nächsten 40, 50 Jahre immer mindestens den Gewinn, den du aktuell hast, um dein Investment zu bezahlen. So. Und das ist natürlich gerade in so einer Technologiebranche, die ja sehr disruptiv ist, sehr schwierig, überhaupt so weit nach vorne zu blicken. Ja. Also da kannst du bei einer Coca-Cola oder Pepsi-Cola oder einer Walmart, das sind halt einfach etablierte Geschäftsmodelle, heute mit einer größeren Verlässlichkeit planen, dass es die in 30, 40 Jahren noch geben könnte, als mit irgendeinem Technologieunternehmen, was heute irgendwas Innovatives entwickelt, ja, und damit eben, ich sag mal, jetzt ganz tolles Geld verdient, aber natürlich dann auch Nachahmer anzieht, die alle dann in den Markt wollen. So. Und deswegen liebe ich tiefe KGVs, weil bei dem KGV von 10 brauchst du nur 10 Jahre lang den Gewinn des letzten Jahres, um dein Investment zu bezahlen. Ja, und ich sag mal, bei einem KGV von 6 oder ich sag mal, bei einem KGV von 4 oder 5 brauchst du natürlich noch sehr viel weniger Jahre. Ja? Da brauchst du diese Aktie eben wirklich nur eine ganz kurze Zeit zu halten. Und ich sag mal, wenn du so über 4, 5 Jahre guckst, da kann man ja heute Gewinne, ich sag mal, durchaus auch ganz gut prognostizieren, immer unter der Voraussetzung, dass die Weltwirtschaft nicht irgendein großes Thema neu entwickelt, was keiner auf dem Radarschirm hat. Aber du kannst eben heute, ich sag mal, so eine Entwicklung einfach etwas genauer entwickeln. Und deswegen liebe ich halt auch tiefe KGVs so sehr, ja, weil das zeigt dir eben am Ende. Das zeigt dir eben am Ende so ein bisschen eine Indikation, wie lange du bräuchtest, um eben mit den Gewinnen aus diesem Unternehmen du dein Investment bezahlen kannst.
Helmut, besten Dank. Stunde ist schon wieder rum, glaube ich, in
Ja.
etwa. Machen wir hier einen Cut quasi.
Ja.
War doch ein schönes Update, ein schönes Marktupdate. Schöne Einschätzung, auch spannende Gedanken auch zum Thema Krieg, die ich so das erste Mal auch gehört habe. Deswegen vielen, vielen lieben Dank an euch, die Bitte, den Podcast entsprechend zu abonnieren, den zu kommentieren. Das ist ganz wichtig. Wenn wir da entsprechend gutes Feedback wieder bekommen, machen wir gerne in Q2 auch wieder eine Folge. Also nehmt euch bitte die Zeit. Hier bei Spotify könnt ihr einen Kommentar unter die Folge setzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten gerne auch den Podcast zu teilen, damit den viele Menschen hören. Und ja, Helmut, ich sage besten Dank und
Ja, Moritz, ich sage auch vielen Dank. Und da haben wir auch, wenn ich mal so sehe, eigentlich alle Fragen auch weitestgehend jetzt abgehandelt. Hast du wieder gut in der Stunde geschafft, ne? Das, was uns an der
Ui,
Börse nie gelingt, nämlich das richtige Timing, das schaffen wir mit unserem Gespräch in einer Stunde zu
ja,
Ende gebracht. Und
ja, nee, war
jede Frage abgehakt.
wirklich cool. Haken dran. Ich sage besten Dank und ja, bis ganz bald euch, ne?
Ja, Boris, also bis dann, tschüss.
Ciao, ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.